Willkommen beim Apfelcast, dem neuen Podcast rund um Apple, iPhones, Macs, iMacs, iPads, Apple Watches und all die schönen Dinge aus Cupertino. Mein Name ist Carsten Samaschke, ich bin ein Nerd. Und wir werden uns heute zum ersten Mal ausschließlich über Apple-Themen unterhalten. Der Apfelcast ist ein wöchentlicher Web- und Podcast, das heißt, man kann ihn live sehen. Es gibt eine Facebook-Seite, dazu etwas später mehr. Es gibt einen YouTube-Channel, es gibt einen Twitter-Account, dazu später ebenfalls etwas mehr. Und es wird einen Podcast geben. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle auch an alle Hörer des Podcasts. Wie gesagt, live, wöchentlich, jeden Freitag und das Ganze dann im Nachgang über die bekannten Podcast-Apps und auf YouTube und auf Facebook und auf Twitch verfügbar. Legen wir einfach los, denn das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Erstmal direkt rein. Apfelcast wird am Anfang stets ein paar News vorstellen und die kommentieren. Heute fangen wir mit allgemeinen News an. Und diese allgemeinen News, die drehen sich in erster Linie am Anfang um das iPhone. Dieses iPhone, das wir jetzt besprechen werden, ist das iPhone 12. Und hier gibt es eine Nachricht, die sicherlich nicht jedem gefallen wird, nämlich, dass das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro verspätet erst auf den Markt kommen sollen. Das Ganze ergibt sich daraus, dass der Chip-Hersteller Broadcom eine Mitteilung rausgegeben hat, dass der übliche Umsatzsprung, der durch Komponentenbestellungen von Apple jährlich erfolgt, dass dieser Umsatzsprung halt später stattfinden wird. Man erwartet ihn halt etwas später als sonst im dritten Quartal, nämlich genauer gesagt am Ende des dritten Quartals, und dann wird er sich in das vierte Quartal rein erstrecken. Normalerweise würde dieser Umsatzsprung schon am Ende des zweiten Quartals, Anfang des dritten Quartals stattfinden. Wir erinnern uns, iPhones werden üblicherweise im September vorgestellt. Das scheint zwar immer noch der Fall zu sein, also dass das Gerät zwar im September vorgestellt wird, aber es scheint halt nicht so zu sein, als ob Apple selber damit rechnen würde und damit auch die Lieferanten damit rechnen würden, dass das iPhone dann bereits einige wenige Wochen später verfügbar wäre in größeren Stückzahlen. Broadcom geht halt davon aus, das wird sich ins Q4 reinschieben. Das heißt, in die Monate Oktober, November, Dezember. Und das wäre der Zeitpunkt, an dem da die Massenfertigung aufgenommen wird. Schlechte Nachrichten also, aber es wird dennoch passieren. Und das iPhone 12 soll ja sehr, sehr großartig sein. Ich habe hier noch eine etwas ältere Meldung jetzt vor mir, in der das neue Design dieser Geräte besprochen wird. Und das Design der Geräte ist, wenn ich gerade neu gesagt habe, ist das eigentlich eine Lüge, das Design der Geräte ist gar nicht neu, sondern soll sich sehr, sehr stark an den guten alten iPhone 5 Geräten anlehnen. Das heißt, kantig sein, weniger abgerundet, im Grunde Form follows Function. Dadurch kann das Display dichter an den Rand ranrutschen, dadurch werden die Geräte kompakter oder im Falle der neuen iPhones, sie werden nicht größer bei etwas größerer Displaygröße. Das Ganze, wie gesagt, gab es schon mal und das gibt es eigentlich auch aktuell. Bei den aktuellen iPad Pros kann man diese Designsprache schon erkennen. Und vor einigen Wochen, Mitte April, sind einige Cut-Modelle halt aufgetaucht, die so einen ersten Eindruck geben sollen. Wenn man den Gerüchten glaubt, dann wird es auch diese ganz feine, leichte, abgeschrägte Kante und Ecke wiedergeben, die ganz viele ganz super fanden am Übergang vom Display zum Gehäuse. Also es wird wohl ein deutlich größeres iPhone 5 Gehäuse sein mit einem Edelstahlrahmen und vielleicht bei den günstigeren Modellen, aber das weiß man noch nicht genau, mit einem Aluminiumrahmen. Es gibt aber auch andere Gerüchte, die sagen, dass dieses neue kantige Design nur den iPhone 12 Pro Modellen vorbehalten ist und die normalen, in Anführungszeichen, iPhone 12 Modelle das Design von den derzeitigen Modellen im Grunde wieder auftragen. Nichts Genaues weiß man noch nicht. Das Ganze werden wir dann allerspätestens im September genauer sehen. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die das ziemlich, ziemlich spannend fänden. Ich persönlich, naja, ich bin da eigentlich gar kein großer Freund von. Ich mag eigentlich das aktuelle Design. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich sogar das Design der iPhone 6 bis 8 Reihe einfach vom Handschmeichelfaktor her noch mehr. Aber es geht halt nicht zwingend nach mir, auch wenn ich alles dafür tue, dass das Ganze dann zukünftig vielleicht doch so ist. Aber iPhone 12, wie gesagt, verspätet einerseits, andererseits halt kantigeres Design. Wir werden sehen, was passiert. Das ist im Moment noch sehr, sehr viel Kaffeesatzleserei. Wir werden, wie gesagt, uns da an der Stelle überraschen lassen müssen. Dann gibt es einige News im Bereich Patente. Auch das ist ein ganz spannendes Thema. Apple hat laut Kashis Blog, übrigens ein sehr empfehlenswertes Blog, erreichbar über stadt-bremerhaven.de, hat laut diesem Blog ein Patent für synthetische Gruppenselfies beantragt. Und das heißt im Grunde nichts anderes, als dass sie eine Lösung entwickelt haben, die es mir erlaubt, ein Gruppenselfie aus verschiedenen Einzelbildern zusammenzusetzen, ohne dass man nun wirklich nebeneinander stehen muss. Klingt also nach einer Lösung, die spezifisch für Corona zum Beispiel gedacht sein könnte. Wie gesagt, das Patent ist im Moment erstmal nur erteilt worden. Das heißt nicht, dass das jetzt zwingend in die Software wirklich einfließen wird. Wenn es aber kommt, dann kann Apple halt zu Recht behaupten, dass sie das Ganze geschützt haben und könnten eine gewisse Zeit dann eben auch einen Exklusivitätsanspruch geltend machen. Wie gesagt, ob und wann es kommt, man weiß es nicht. Ich würde vermuten, aufgrund der vergleichsweise kurzen Vorlaufzeit nicht mehr für iOS 14. Das wäre dann eher ein Kandidat für iOS 15, das, was im nächsten Jahr vorgestellt werden wird. Wenn wir schon über Patente reden, es gibt ein weiteres Patent, und zwar auf der Ebene der Apple Watch. Laut Mobile Geeks hat Apple dort ein Patent angemeldet für Sensoren, die elektrische Signale in Muskeln erkennen können. Der Hintergrund ist, dass man mit solchen Sensoren ganz, ganz fein granular erkennen kann, wenn man sich irgendwie bewegt. Die Apple Watch selber hat ja schon einen Bewegungssensor drin und einen Näherungssensor und einen Blutsensor und hast du nicht gesehen. Der Punkt ist, mit diesem Patent und dieser Art von Sensoren kann man das halt mit reinen Muskelbewegungen machen. Also das heißt, wenn ich meinen Arm so ein bisschen hoch runter bewege, einfach nur links, rechts drehe, wenn ich das Handgelenk abknicke, das alles wäre dann dediziert und detailliert erkennbar. Wo kann man sowas sinnvoll einsetzen? Naja, beispielsweise beim Autofahren. Da ließe sich dann mit sehr, sehr wenigen Aufwänden ziemlich coole Gestensteuerungen implementieren. Man kann es sich natürlich auch am Schreibtisch oder im Meeting zum Beispiel sehr, sehr schön vorstellen. Ich persönlich, ich wäre durchaus ein Fan und ein Freund davon. Ich fände das ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, wenn die Apple Watch da noch empfindlicher würde, weil ich liebe meine Apple Watch. Ich trage sie Tag ein, Tag aus. Das ist für mich tatsächlich das Hauptinterface zu der Welt draußen, weil sie eben so wunderschön unaufdringlich ist. Und wenn sie jetzt eben, wie gesagt, noch ein bisschen empfindlicher reagiert, dann ist das für mich etwas, was ganz großartig wäre. Aber auch das, es ist erstmal nur ein Patent Und das bedeutet auch, wir dürfen wahrscheinlich noch ein, zwei Generationen warten, bis das Ganze tatsächlich eben irgendwann kommen könnte. Soll uns aber nicht stören, denn wir wollen ja auch neue Features haben. Gut, dann wechseln wir in den Bereich Software News. Hier geht es jetzt rund um Apps und um Anwendungen, um neue Entwicklungen, aber auch um Probleme. Und wenn wir darüber reden, gleich das erste Thema ist ein Thema, was für den einen oder anderen ein Problem darstellen könnte, nämlich die Unterstützung für iBooks Author endet, soweit ich weiß, auch für iTunes U. Das sind Applikationen, die eh nicht so super sonderlich mega häufig eingesetzt worden sind, aber speziell iBooks Author, das wurde schon eingesetzt, wenn man eben eigene E-Books auf der Apple-Plattform veröffentlichen wollte. Das Problem ist, diese Unterstützung wird verdammt kurzfristig entzogen. Ab dem 1. Juli wird man die Applikation nicht mehr runterladen können. Das heißt, sie ist einfach nicht mehr verfügbar. Man soll dann stattdessen lieber Pages benutzen. Pages bekommt dann eine Import-Funktion für iBooks Author Dokumente und soll halt als vollwertige Textbearbeitung einfach mehr Features anbieten können, als es halt die alte Applikation tat. Wenn man sich so ein bisschen über iBooks Author informiert, sich mal ein paar Screenshots anguckt, dann ist die Applikation auch schon ziemlich altbacken. Im Grunde die letzten 2-3 Jahre gab es schon so gut wie keine Updates mehr, funktional sowieso nicht. Also insofern, es wird ein paar Leute betreffen. Auf der anderen Seite, kann man halt drüber streiten, ob das was für die breite Masse ist. Mehr für die breite Masse ist die nächste Nachricht. Und zwar hat Apple die Applikation Pocket Casts aus dem chinesischen App Store entfernt. Pocket Casts ist ein Podcast-Aggregator. Das heißt, da kann man halt sich seine Podcast-Listen drin zusammenstellen, verwalten und die Podcasts darüber anhören. Also ein ganz, ganz großartiges Stück Software. Ich persönlich nutze Podcasts über Pocket Casts relativ regelmäßig. Ich habe bei mir eigentlich immer Pocket Casts und Apple Podcasts im Einsatz. Pocket Casts ist halt Cross-Plattform. Das heißt, wenn ich mir dort meine Listen anlege, meine Podcasts abonniere, dann kann ich die auch auf dem Android-Gerät genauso mithören wie auf dem iGerät, auf dem iDevice, und das wird dann eben auch fröhlich synchronisiert. Apple Podcasts ist vielleicht ein bisschen schöner zu benutzen. Wie gesagt, Pocket Casts ist eine ziemlich coole Applikation. Apple hat das ganze Ding aber jetzt gepullt aus dem App Store, aus dem chinesischen. Und zwar, weil es eine Anfrage der Cyberspace Administration of China gegeben hat. Das ist im Grunde eine Behörde, die in China überwacht, was man im Internet überhaupt sich anschauen, anhören oder eben konsumieren kann. Und da hat Apple halt erstmal der Anforderung dieser Behörde Genüge getan und die App entfernt, weil über diese App halt Podcasts abrufbar waren, die der chinesischen Regierung bzw. dieser Behörde nicht gefallen haben. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das ein Move, der sinnvoll ist oder nicht. Der Shitstorm, der tobt natürlich relativ heftig. Einerseits, und wenn man eben, wie gesagt, weiß, dass Apple eine eigene Podcasts-Applikation hat, die ein direkter Konkurrent zu Pocket Casts ist, dann kriegt das noch ein zweites Geschmäckle. Und Meinungsfreiheit hochzuhalten scheint an der Stelle halt tatsächlich hinter dem Aspekt des Geldverdienens bzw. der Verfügbarkeit in China halt zurückzutreten. Einerseits. Andererseits, wer sich schon mal mit China im Speziellen und Ländern, die etwas, wie drücke ich es aus, repressiver vorgehen, bezogen auf die Rechtsprechung befasst hat, der weiß, dass es nicht einfach ist, da zu widerstehen. Und auf der anderen Seite und als dritter Aspekt dabei, Apple muss halt Geld verdienen. Und wenn China Apple den App Store zumacht oder den Zugang zum Markt versperrt, dann tut das auch einer Firma wie Apple richtig weh. Und wenn man das dann halt gegeneinander abwägt, dann kann man jetzt natürlich sagen, man ist hochgradig idealistisch, man kümmert sich nicht drum, Freiheit geht vor, pipapo. Aber ganz ehrlich, wenn die eigene Existenz dran hängt oder wenn wirklich ein signifikanter Umsatzanteil dran hängt, naja, ich glaube, die meisten Firmen, auch die meisten Leute, die jetzt ganz laut sich echauffieren, dass halt Apple da Kommerz über Meinungsfreiheit gesetzt hat, die meisten dieser Firmen und Leute würden im Zweifel ähnlich entscheiden. Das letzte Wort ist hier möglicherweise noch nicht gesprochen. Also es könnte durchaus sein, dass Pocket Casts dann wieder zurückkommt, wenn sie beispielsweise irgendwelche chinesischen Filterfunktionen implementiert haben. Aktuell, wie gesagt, ist Pocket Casts aber im chinesischen App Store nicht mehr verfügbar. Ein Gedanke noch nebenbei, man könnte natürlich auch auf seinem chinesischen iPhone sich mit einem anderen Apple App Store verbinden. Es ist relativ einfach, man muss sich letztlich nur einen Apple Account anlegen, der dann halt auf ein anderes Land abzielt. Dann kann man sich damit verbinden, dann kann man sich die App runterladen. Man kann es also umgehen. Aber wie gesagt, Otto Normal App Store Benutzer, der wird halt höchstwahrscheinlich nicht so glücklich damit sein oder anders ausgedrückt, dem wird die App einfach nicht mehr angeboten werden. Commerce versus Freiheit, die Abwägung ist nicht immer einfach. Auch wenn ich mir persönlich wünschen würde, dass es da mehr Rückgrat gäbe. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach und straightforward. iOS. Ich habe zwei Nachrichten rund um iOS 13.6. Das ist die nach dem aktuellen iOS 13.5.1 auszurollende neue Version. Die befindet sich aktuell im Beta-Status und die bringt zwei Änderungen mit. Die eine Änderung ist, dass iOS 13.6 zukünftig Updates automatisch herunterladen und installieren kann. Und jetzt mag man sagen, das konnte es doch auch schon früher. Nicht ganz. Was es früher schon konnte, ist automatisch installieren. Nachts. Das Runterladen, das musste man immer noch selber anstoßen. Es gibt jetzt einen Toggle in den Einstellungen und dort kann man halt sagen, dass die Updates automatisch runtergeladen werden sollen. Wenn das aktiviert ist, dann kann man es eben auch automatisch installieren lassen. Man kann auch die Toggles wechselseitig ausmachen. Also das heißt, man kann die Updates zwar automatisch runterladen, aber eben nicht automatisch installieren lassen oder sie eben wie bisher händisch runterladen und dann automatisch installieren lassen oder Variante 3 weder automatisch runterladen noch automatisch installieren lassen. Ich persönlich kann nur dazu raten, solche Funktionalitäten zu aktivieren, speziell weil halt der Download an der Stelle ausschließlich über Wi-Fi automatisch funktioniert. Das Gerät auf dem aktuellen Stand zu halten, ist ein Wert an und für sich. Und gerade im Apple-Umfeld, wenn man halt weiß, dass so eine Geräte 3, 4, 5 Jahre Updates bekommen, dann möchte man das eigentlich auch ausnutzen. Deswegen, ich finde es ein schönes Feature. Mit iOS 13.6 soll es dann verfügbar sein. iOS 13.6 wird höchstwahrscheinlich innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen dann verfügbar sein. Warten wir mal ab. Da wird dann sicherlich nochmal ein Announcement kommen. Zweite neue Funktionalität, das ist die Funktionalität, die es erlaubt, Krankheitssymptome in Apple Health zu vermerken. MacRumors oder bei MacRumors hat man herausgefunden, dass wir halt neuerdings in der Lage sind, Krankheitssymptome zu hinterlegen. Also das heißt, man kann halt Symptome wie Muskelschmerzen, Übelkeit, Schwindel und so weiter eintragen. Eventuell in Abhängigkeit vom Symptom kann man dann nur sagen, oh, das ist doll, das ist nicht so doll, das ist ein bisschen. Man kann also auf die Art und Weise so ein bisschen seinen eigenen Krankheitsverlauf protokollieren. Im Moment ist das so für einen selbst. Also man kann es dann sicherlich dem Hausarzt auch irgendwie zeigen, aber ein automatischer Export findet noch nicht statt. Aber warten wir mal ab. Das wäre ja durchaus ein Feature, was spannend sein könnte, dass dann eben so etwas automatisch auch dem Hausarzt zur Verfügung gestellt werden kann. Ich persönlich wiederum bin ein bisschen skeptisch. Ich tendiere zwar dazu, mit meinen Smartphones sehr, sehr intensiv zu arbeiten, sehr, sehr intensiv umzugehen und eben auch sehr, sehr lange und vielfältig mit ihnen zu interagieren, aber alle meine Krankheitssymptome dann damit rein. Das ganze Apple Health synchronisiert ja dann halt auch auf dem Server hoch. Ach, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Man muss jetzt dazu sagen, Apple legt natürlich extrem viel Wert auf Datenschutz, klar, aber eben auch, ach, ich weiß nicht, alles auf dem Server, alles bei Apple und irgendwann kommt da einer ran und guckt da drauf. Hätte ich gewisse Bauchschmerzen, gewisse Magenschmerzen. Gut. Kommen wir zum Themenumfeld iPhone, iPad. Also hier jetzt News, die sich tatsächlich in dieses Umfeld rein begeben. Und da haben wir zuerst mal eine schlechte Nachricht. Der Smartphone-Markt ist nämlich im ersten Quartal 2020 um 20% eingebrochen. Mag man sich jetzt denken, betrifft doch mein Apple nicht? Naja. Wenn wir uns die Zahlen, die hier in Kashis Blog drinstehen, mal anschauen, dann betrifft das schon auch Apple. Apple hat überschlägig 3,5 Millionen Smartphones weniger verkauft im ersten Quartal diesen Jahres und ist damit schon deutlich gerupft worden. Wenn man sich dann aber die anderen Anbieter anschaut, dann gibt es ehrlich gesagt nur einen einzigen Gewinner, das ist Xiaomi. Die haben es tatsächlich geschafft, gefühlt, naja, weiß ich nicht, 300.000 Geräte mehr zu verkaufen. Das heißt, die konnten tatsächlich ihren Marktanteil steigern. Aber wenn ich mir zum Beispiel den Samsung angucke, die sind von 71 Millionen Geräten auf 55 Millionen Geräte runtergedroppt. Wenn ich mir ein Huawei anschaue, die sind von 58 Millionen auf 42 Millionen Geräte runtergedroppt, dann muss man ganz klar sagen, da ist Apple wahrscheinlich sogar noch richtig gut dabei. Also Samsung 22,7% Verlust, Huawei 27,3% Verlust, Oppo 19,1% Verlust. Andere 24,2% Verlust. Xiaomi, wie gesagt, sind die einzigen, die halt 1,4% Gewinn hatten. Apple 8,2% Verlust. Der größte Verlierer, wie gesagt, Huawei. Ich denke, dass da auch dann der Kollege Trump seine Hand wieder mit im Spiel hat. Der Google-Ban hat da halt seine Auswirkungen. Wie gesagt, Apple ist noch mäßig davon gekommen. 8,2% weniger. Das merkt man allerdings auch in Cupertino. Umso besser tatsächlich, dass Apple ja vorletztes Jahr schon den Shift gemacht hat und gesagt hat, iPhone-Verkäufe, iPad-Verkäufe sind für uns nicht mehr der größte Benchmark. Super wichtig. Man macht damit immer noch 60, 70% seines Umsatzes, aber Services sind die Zukunft und solange wie man immer noch neue Geräte verkauft, solange wie man immer noch im Markt seine Position hat, kann man mit den Services halt sehr, sehr viel Geld machen. Aber der gesamte Smartphone-Markt dieses Jahr hat ordentlich eins auf die, mit Verlaub, Nüsse bekommen. Mal gucken, wo das noch hinläuft. Wir hatten ja schon die letzten Jahre so die Entwicklung, dass er zumindest stagniert hat. Dieses Jahr geht es richtig, richtig rückwärts. Apropos, richtig, richtig rückwärts. Eine weitere Nachricht wird auch nicht jedem gefallen, nämlich das iPhone 11 hat wohl Probleme. Wir reden hier letztlich sowohl von den iPhone 11 Geräten mit LCD-Screen als auch von den iPhone 11 Geräten mit AMOLED-Displays. Also es betrifft sowohl iPhone 11 als auch 11 Pro-Geräte. Und das Problem, was die alle haben, ist, dass sie für mehrere Sekunden beim Entsperren eine Grünfärbung haben. Normalerweise sollte das nicht der Fall sein. In aller Regel verschwindet diese Verfärbung nach 3 bis 5 Sekunden wieder. Dadurch, dass aber hier Geräte mit ganz unterschiedlichen Display-Technologien betroffen sind, ist das schon ein ganz kurioses, nicht im Sinne von lustig, Phänomen. Denn alle möglichen Geräte, 3 bis 5 Sekunden Grünfärbung, plattformübergreifend, interessante Nummer, scheint dann eher wohl ein Softwareproblem zu sein, heißt aber auch, dass man es fixen kann. Ich persönlich, ich habe halt iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max als Geräte. Ich habe ein iPhone SE in der zweiten Generation. Ich bin davon nicht betroffen. Also ich habe es nicht gesehen bisher, dass meine Geräte irgendwie auf grün umschalten. Andere Leute scheinen halt davon betroffen zu sein. Meine Empfehlung an der Stelle, gar nicht erst irgendwie probieren. Apple Support kontaktieren, gucken, was die sagen. Wenn es tatsächlich ein Softwareproblem ist, dann wird man das, glaube ich, sehr, sehr zeitnah mit einer neuen Softwareversion beheben können. Ist es ein Hardwareproblem, was übergreifend greift, by the way, auch denkbar, dann wird Apple sicherlich austauschen. Toi, 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 wer es noch nicht hat, ich habe es zum Glück auch nicht. Grüner Bildschirm nach dem Entsperren 3 bis 5 Sekunden, manchmal auch länger. Ich möchte es nicht haben. So, damit dann jetzt erstmal genug zum Thema iPhone und iPad. Und wir kommen zu einem irrsinnig spannenden Block. Wer jetzt dabei ist, unbedingt dranbleiben, denn im Bereich iMac, Mac und MacBook, da hat sich richtig was getan. Da gibt es ganz heftige Entwicklungen. Fangen wir erstmal mit einer Nachricht an, die jetzt nicht so begeisternd ist, aber die uns langsam aufs Thema hinführt. iPads und Macs kann man wohl zukünftig monatlich abbezahlen. Das gilt aber nur, wenn man die Apple Card hat. Die gibt es in Deutschland noch nicht. Wann das Ding in Deutschland starten wird, diese Apple Card, weiß man auch noch nicht. Wer aber jetzt hier diesem Web- und Podcast zuhört, in den USA sitzt, eine Apple Card hat, ab zu Apple. Man kann ab sofort oder in naher Zukunft monatlich zahlen. Wird bestimmt auf die eine oder andere Art und Weise auch zu uns kommen. Ist aber gar nicht der Schwerpunkt hier, sondern die nächste News. Die wird spannend. Der iMac, der wunderschöne All-in-One-Computer von Apple, der sieht seit 2013/14, seitdem die iMac 5K eingeführt worden sind, eigentlich völlig unverändert aus. Und wenn man noch ein bisschen zurückgeht, seit 2009-ish, hat er eigentlich die gleiche Grundform. Die Geräte 2009, 10 und so weiter und so fort, die waren noch sehr, sehr, sehr kantig. Die hatten noch einen sehr, sehr breiten Rahmen gehabt. Die Geräte danach, die hatten so einen abgeflachten, runden Rücken oder gerundeten Rücken. Die waren dann noch ein bisschen stylischer. Was die alle gemein haben, abgesehen davon, dass sie tatsächlich ein ziemlich geiles Display haben, das kann man auch nicht anders sagen, also 5K-Display und ich sitze von dem Ding 60 cm weg. Wie dem auch sei, ist gar nicht der Punkt jetzt gerade. Die haben eins gemeinsam. Das Design wird langsam ein bisschen älter. Und beim iMac, wie gesagt, seit 8 Jahren unverändert. Die Spatzen pfeifen es langsam von den Dächern, dass da was kommt. Und jetzt gibt es halt wirklich eine ganz, ganz große Gerüchteküche. Also zur WWDC, zur Worldwide Developers Conference von Apple, die ab dem 22. Juni stattfindet, also von heute an in 10 Tagen, wird es wohl die neuen Geräte geben. Die sollen wesentlich schmalere Ränder haben. Das heißt, die Bezels werden sehr, sehr viel kleiner. Die sollen den T2 Security Chip eingebaut haben. Das heißt, mehr Sicherheit. Die Festplattenverschlüsselung läuft an der Stelle dann halt zum Beispiel auch über diesen Chip und macht es ein bisschen schwieriger, da zum Beispiel Linux zu installieren. Und generell halt bietet der halt Unterstützung für Fingerabdruck, Sensor und so weiter und so fort. Der kommt damit rein und Apple schmeißt in den schönen größeren Geräten endlich die Fusion Drives weg. Das heißt, die größeren Modelle, 27 Zoll, die kommen in Zukunft nur noch mit SSDs. Das ist allein schon, also ich kann aufs Design-Update kann ich verzichten, wirklich. Das ist mir total egal. Weil ganz ehrlich, ich habe hier vor mir ein iMac Pro stehen, das ist das genau gleiche Design. Die Bezels stören mich nicht. Ich finde die fantastisch eigentlich. Das Gerät sieht in sich rund aus. Das ist ein edles Design und das ist wunderbar gealtert. Vielleicht bin ich auch einfach nur gealtert. Aber ich habe mich an dieses Design gewöhnt. Ich finde es klasse. Schmalere Ränder, ja, nice. T2 Security Chip, ja, nice. Aber tatsächlich der Hammer für mich ist halt, es gibt dann dort endlich kein Fusion Drive mehr. Haken dran finde ich großartig. Und es soll neue Grafikkarten dann eben mitgeben, die dann eben auch nochmal ein bisschen mehr Leistung bringen. Und wenn man weiß, dass so ein iMac 5K, gerade 27 Zoll, schon ein richtiges Biest ist und so ein iMac Pro, so wie ich ihn hier habe, in der Top-Konfiguration bisher auch schon langsam angefangen hat, aus dem Wasser zu pusten, naja, dann kann man sich vorstellen, was da abgehen wird. Also, iMac, mindestens 27 Zoll, neues Display, schmalere Ränder, T2 Security Chip, kein Fusion Drive mehr, sondern nur noch SSDs, neue Grafikkarten. Und dass da was im Busche ist, das hat man halt auch schon mitbekommen, denn auf die jetzt dann höchstwahrscheinlich auslaufenden iMacs hat man im Moment schon super lange Lieferzeiten. Und das passiert eigentlich nur, wenn Apple seine Lager nicht mehr füllt. Oder dann eben quasi die Lager leer verkauft und nur noch ganz wenig Supply reinkommt. Bei den kleineren Modellen, bei den 21,5 Zoll iMacs, da ist die Lieferfrist jetzt nicht allzu lange. Man weiß noch nicht genau, nicht, was da passiert. Spannendes Thema. iMac, wer also quasi sich einen neuen Desktop kaufen möchte, sollte vielleicht noch 10 Tage warten, bis dann der neue iMac vorgestellt wird. Ansonsten, wem das wurscht ist, der kann dann auch in so 10, 12 Tagen vielleicht Auslaufmodelle bekommen. Also insofern, ich würde jetzt gerade noch kurz warten. Apropos warten, auf die nächste Nachricht, da haben wir richtig lange drauf gewartet und da werde ich, neben dem iMac, ich bin ja schon hibbelig, werde ich gerade richtig hibbelig. Ich werde völlig nervös, ich fange an, sinnlos zu sabbern, denn Apple schmeißt Intel raus. Ich habe 2005 vor dem Announcement, dass Apple auf Intel setzt, damals zu einem Bekannten gesagt, eher friert die Hölle über, als dass Apple seine Power-PC-Prozessoren gegen Intel-Prozessoren austauscht. Steve Jobs hat es gehört, hat gesagt, jupp, Hölle friert über, Samaschka, hast du Pech gehabt. Jetzt wette ich nicht mehr, weil jetzt warte ich, jetzt bete ich, dass das irgendwann passiert. Apple wird wohl gerüchteweise, wie gesagt, das sind im Moment alles Gerüchte, wir müssen noch 10 Tage warten, aber das verdichtet sich immer mehr. Apple wird wohl zur WWDC verkünden, dass sie aus dem Intel-Lager austreten und ins ARM-Lager wechseln. Und das ist eine geile Nachricht. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zunächst einmal sind ARM-Prozessoren halt sogenannte RISC-Prozessoren. RISC-Prozessoren, das sind Prozessoren, die ein reduziertes Instruction Set haben. Das klingt jetzt super technisch. Worum geht's? Im Grunde ist der Prozessor optimierter darauf, bestimmte wenige Dinge auszuführen. Und das heißt im Grunde am Ende des Tages, dass er quasi mehr Power pro Watt hat. Der kann mehr Power auf die Straße bringen, als es ein Nicht-RISC-Prozessor kann. Die Intel-Prozessoren, die sind sogenannte CISC-Prozessoren. Complex Instruction Set und die sind zwar einfacher zu programmieren für Otto-Normal-Programmierer, aber eben die verbraten Energie ohne Ende. Wir haben es jetzt auch die letzten Jahre sehr, sehr häufig erlebt, dass in den Prozessoren hart eingebaut Sicherheitsprobleme sind. Ich sage nur Spectrum Meltdown. Allein das wäre ein Grund, von dieser Plattform wegzugehen, weil diese Plattform ist inhärent unsicher. Und wenn die Unsicherheit schon beim Prozessor anfängt, dann haben wir ein Problem. Und das ist halt bei diesen super, 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 super komplexen Chipsätzen und Prozessoren von Intel, steckt super viel Ingenieursgeist drin. Bitte nicht falsch verstehen. Also das kann ich wunderbar wertschätzen. Aber wenn man das halt sieht und weiß, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann lieber Prozessoren haben, die mehr Power pro Watt haben, wo vielleicht der Entwickler ein bisschen mehr arbeiten muss, wobei der Entwickler in aller Regel gar nicht so viel mehr arbeiten muss, sondern das macht ja eher die Entwicklungsumgebung, die Übersetzungssoftware, was auch immer, ich bin selber Entwickler. Also insofern, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt hier abdrifte ins super, super hypertechnische, aber dann lieber sowas, als dass ich halt eine Architektur durchschleppe, die schon vor 25 Jahren so meh war, die im Grunde aufgrund von Marketing-Bohai vor 15 Jahren den Kampf gegen die, wie ich nach wie vor finde, großartige Power-Architektur, die von mehreren Herstellern auch getrieben worden ist, gewonnen hat. Wegen mir können die morgen mir ein Päckchen schicken. Ich mache meinen iMac Pro hier selber auf und tausche die Prozessoren aus, wenn es sein muss. Wird nicht passieren. Geht auch technisch nicht. Aber wäre für mich tatsächlich etwas, was ich in Erwägung ziehen würde. Was bedeutet das noch, außer dass der Developer-Nerd in mir gerade voll am Durchdrehen ist und ein paar andere Leute, die ich kenne, sich auch wahrscheinlich gerade hart ins Fäustchen lachen. Es bedeutet auch, dass die MacBooks eine wirklich massive Leistungssteigerung im Bereich AI, also künstliche Intelligenz, bekommen werden. Die Apple-Prozessoren haben ja diesen Neural Core mit drin, also diesen AI-beschleunigenden Kern. Und das gilt halt für die Apple ARM-Prozessoren und nicht für die Intel-Prozessoren. Die haben das nicht. Das ist definitiv schon mal ein Vorteil, und die Akkulaufzeit der Notebooks wird massiv, wirklich massiv ansteigen. Das hat man schon gesehen. Es gibt ja inzwischen einige einige Windows-Notebooks, die mit ARM-Prozessoren laufen, die haben Akkulaufzeiten von 14, 16, 20 Stunden. Da kann man sich mit seinem normalen Notebook, auch mit seinem MacBook, ja eigentlich nur irgendwie hinsetzen und anfangen zu weinen. Das wird zukünftig auch bei den Apple MacBooks der Fall sein. Also nicht, dass man weint, sondern dass man diese wunderbaren Akkulaufzeiten hat. Wenn das alles so geil ist, Herr Samaschke, warum passiert es dann jetzt erst? Gute Frage. Folgende Hintergründe. Apple hat schon mehrere Jahre lang damit rumexperimentiert, ARM-Prozessoren in seine Desktop-Geräte einzubauen. Natürlich nicht in Seriengeräte, sondern eben in Geräte, die man intern benutzt hat. Seit ungefähr 2 Jahren wissen sie, dass ihre Prozessoren genügend Power haben. Und seit ungefähr 2 Jahren wissen sie also damit auch, dass sie dieses Thema ernsthaft angehen können. Bevor aber Apple das Ganze auf den Markt bringt, möchten sie im Grunde schon mal auf ihrer Ebene alle ihre Hausaufgaben gemacht haben. Zum einen, der Prozessor muss genügend Power haben, um vielleicht auch emulierte Applikationen laufen zu lassen. Das heißt, eine x86, also eine Intel-Umgebung zu emulieren. Das wird nicht mit der gleichen Geschwindigkeit gehen können, wie das nativ ist. Das weiß man, aber dass es schnell genug ist. Das hat man damals auch schon gesehen mit dem Switch von PowerPC auf Intel. Da gab es halt jahrelang diese Rosetta-Umgebung, die mich an den anderen Begriff erinnert. Das passt jetzt hier aber nicht her, ich glaube, mit Panther oder ein bisschen später dann erst rausgeflogen ist aus dem Betriebssystem, die dann quasi die PowerPC-Applikationen noch emuliert hat. Genau das Gleiche muss hier auch passieren. Aber dafür braucht der Prozessor halt wirklich, wirklich, wirklich Power. Und das Zweite ist, natürlich muss das Betriebssystem vollständig umgeschrieben sein, sonst brauche ich gar nicht erst anzufangen. Das bedeutet jetzt aber auch nicht, wenn es jetzt ein Announcement gibt in 10 Tagen, dass wir dann die Apple-Geräte schon bekommen mit dem ARM-Prozessor. Das wird nochmal ein Jahr dauern. Hintergrund dafür ist, Apple möchte eigentlich nicht emulieren. Apple möchte eigentlich, dass möglichst viele Stücken an Software schon nativ da sind. Und das bedeutet dann eben auch, dass die Entwickler vorarbeiten müssen. Das heißt, eine Applikation muss portiert werden. Das kann relativ schnell gehen. Je nachdem, welche Programmiersprache man einsetzt, ist man halt ein bisschen weiter vom System weg. Dann hat die Programmiersprache im Grunde die Aufgabe, das in Code zu übersetzen, der halt dann auch auf dem ARM-Prozessor läuft. Sowas wie Java oder so, die sind dafür ganz gut geeignet, weil da braucht es dann eigentlich bloß eine Java-Runtime dafür und dann kann das laufen. Das kann dann auch nachgereicht werden. Die muss also erst verfügbar sein, wenn die Geräte auf den Markt kommen, weil da muss ich ja nicht gar nicht neu kompilieren. Aber wenn ich zum Beispiel systemnah programmiere, wenn ich also maximale Geschwindigkeit haben will, dann werde ich umbauen müssen. Und dieser Umbau, der ist nicht zu vernachlässigen. Dadurch, dass die Prozessorarchitektur eine andere ist, heißt das halt, dass entweder der Entwickler oder eben die Plattform, also die Programmiersprache, mit der er arbeitet, viel, viel mehr selber machen muss. Mehr Kontrolle natürlich, aber eben auch mehr Arbeit. Und naja, an der Stelle lauert dann halt der Teufel im Detail. Wenn so eine Applikation, ein Programm, wir denken jetzt hier einfach mal spontan an sowas wie Photoshop oder sowas, wenn man das übersetzen möchte auf eine ARM-Plattform, ja, Photoshop ist ein schlechtes Beispiel, das gibt es ja inzwischen als einigermaßen vollständige Variante fürs iPad, aber nehmen wir mal eine Applikation von der Größe. Wenn man die übersetzen möchte auf eine komplett neue Prozessorplattform, dann dauert das. Und das, by the way, hat man beim Photoshop ja gesehen. Apple hat die vollwertige Version von Photoshop fürs iPad Pro, ich glaube, 2018 vorgestellt. Und es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis die halt wirklich dann im Markt verfügbar war. Und zwar nicht, weil Adobe, die Hersteller von Photoshop, irgendwie doof werden, sondern weil es so drecksviel Arbeit ist. Das gilt es zu bedenken. Und deswegen wird Apple jetzt bei der WWDC, wenn es soweit ist, halt lediglich ein Announcement machen und Testversionen zur Verfügung stellen, sodass Entwickler quasi arbeiten können, entwickeln können und eben die Software dann auch migrieren können. Gerüchteküche sagt auch, by the way, dass es 3 Prozessoren geben wird. Der eine wird wohl auf dem A14X Chipset oder Prozessor basieren. Das ist im Grunde das Ding, was in den aktuellen iPad Pros drin läuft. Die beiden dann noch höherwertigen werden halt mehr Power noch haben. Da weiß man aber noch nichts Genaues nicht. Wovon man ausgehen kann, ist, dass Apple sich das wirklich intensiv überlegt hat. So eine Entscheidung macht man nicht einfach so. Das ist ein strategischer Move. Und dieser strategische Move ist eben aus Sicherheitsgründen motiviert und eben auch, weil Intel es in den letzten Jahren nicht mehr geschafft hat, Performance zuzulegen. Böse ausgedrückt, die x86, x64-Plattform von Intel ist langsam am Ende. Da können die nicht mehr so große Schritte machen. Und Intel selber hat seine Fertigungsprozesse noch nicht so optimiert. Die Prozessoren ziehen halt einfach aufgrund des Fertigungsprozesses auch verdammt viel Strom verglichen mit anderen Plattformen. Das alles hat Apple halt gesehen. Die haben schon vor Jahren gemeckert und jetzt halt die Konsequenzen gezogen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das auch ein total folgerichtiger Move, weil wir haben es ja gesehen, die ersten Apple-Prozessoren kamen im iPhone, die wurden immer leistungsfähiger. Aktuell sind halt die Apple-Prozessoren, also sowas wie der A13 Bionic, sind halt wirklich das Nonplusultra. Es gibt so gut wie nichts Schnelleres. Snapdragon, der große Konkurrent im Chipsatzlager für mobile Geräte, die müssen sich jedes Mal so anstrengen, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Und Apple pullt das einfach so ein bisschen aus dem Handgelenk. Apple weiß, was sie tun. Und sie haben dann eben auch den charmanten Vorteil, sie müssen lediglich ihre eigene Plattform bedienen. Ein Intel, ein Qualcomm mit Snapdragon, die müssen Dutzende, Hunderte von Kunden bedienen. Apple muss nur sich selbst bedienen. Und das ist dann halt ein strategischer Vorteil. Das heißt, sie machen jetzt eins. Sie sorgen jetzt wirklich für eine Ende-zu-Ende-Lösung. Prozessor, Chipsatz, ein paar Hardware-Komponenten wird man noch einkaufen. Betriebssystem, das wird alles ganz tief ineinander verschachtelt werden, ganz eng miteinander verdrahtet werden. Das ist das, was Herrn Jobs dann letztlich auch glücklich gemacht hätte, weil das ist das, was er immer wollte. So, mit dieser, wie ich finde, großartigen Nachricht wollen wir unsere erste Episode dann auch beschließen. Der Apfelcast, der ist jetzt auffindbar auf Facebook. Wer also mehr wissen will, facebook.com/apfelcast.de, alles hintereinander weggeschrieben, kann mit uns dort in Kontakt treten. Ansonsten gibt es den Apfelcast auch auf Twitter, twitter.com/apfelcast_de an der Stelle. Wir werden wiederkommen nächste Woche Freitag. Ich plane den Webcast, also die Live-Übertragung, etwa um 17 Uhr plus minus, je nachdem, wie halt das Wetter ist, was die Familie sagt und was die Arbeit sagt, aber irgendwo in dem Dreh. Dann im Folgenden wird das Ganze hinterher als Video auf YouTube veröffentlicht werden und marschiert dann halt auch als Podcast auf die verschiedenen Plattformen. Nutzen Sie die Möglichkeit auf Facebook und auf Twitter, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich total auf die nächste Woche, weil da wird es dann nämlich neben den News auch ein Review geben. Ich werde das iPhone SE in der zweiten Generation oder das iPhone SE 2020 dann live im Apfelcast einmal reviewen, meine Eindrücke schildern nach 7-8 Wochen Benutzung. Ich kann schon sagen, ja, das wird erstens spannend und zweitens überraschend, vor allen Dingen für die, die sagen, es muss immer das neueste, teuerste und größte Smartphone sein. Einer sitzt hier, der hört jetzt aber auf zu reden, der freut sich auf sein Wochenende. Für alle, die zugeschaut haben und für alle, die zugehört haben, schönes Wochenende, schöne Woche. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Einfach abonnieren, gucken, auf Twitter und Facebook vorbeikommen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.